Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler. Wir sind wieder da nach der letztwöchigen Pause, denn Johannes und ich haben tatsächlich auch ein Privatleben und haben uns sogar tatsächlich das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder gesehen.
Wir haben uns sogar im Privatleben miteinander getroffen. Wahnsinn.
Genau, jetzt denkt ihr euch, die faulen Säcke, warum haben die dabei nicht direkt einen Podcast aufgenommen? Da kommen wir dann wieder zu dem Punkt Privatleben und dass es ein bisschen unhöflich ist, wenn man sich trifft, auch noch mit anderen Freunden und zwei sich in der Ecke verziehen und mit Nerdkram übereinander herfallen. Dafür dann heute die volle Dröhnung und zwar nehmen wir uns das Jahr 2017 an, versuchen, wir geben uns Mühe, so wenig wie möglich nur in die Glaskugel zu schauen, sondern bei den, nun ja, sagen wir mal freundlich, Marketingfakten, die wir haben, zu bleiben, denn ihr kennt das ja von den meisten Spielen, ob dann am Ende alles tatsächlich so ist, wie wir es in Trailern gesehen haben und, steht halt nicht fest, war das ein Alpha-Bild, war das ein Beta-Bild, weiß man noch gar nichts über das Spiel, außer dass es in Ubisofts Fiskalplan drin ist. Also wer sich wundert, dass wir heute nicht über das neue Assassin's Creed sprechen, das liegt daran, dass wir nichts über das neue Assassin's Creed wissen und bevor wir euch das minutenlang um die Ohren hauen, sprechen wir lieber über ein paar Titel, die ihr vielleicht auch noch nicht auf dem Radar habt. Es gibt aber auch jede Menge große Titel, jede Menge sehr, ich weiß nicht, ob interessant, aber ambitionierte Titel zumindest, wenn man guckt, wer wieder dahinter sitzt, welche gestandenen Studios und deswegen ohne weitere Umschweife. Hallo Johannes, schön, dass du bei mir bist und dass wir jetzt uns angucken, 2017 kann eigentlich nicht schlimmer werden als 2016, oder?
Hallo Max, ja, definitiv. Ich bin zwar ein bisschen müde zu hören, dass 2016 so ein Scheißjahr war, obwohl es stimmt, aber ich glaube, das können wir ganz kurz tatsächlich abhaken. 2016 war ein Scheißjahr für die Welt, den Weltgeist allgemein und auch in der Videospielbranche jetzt nicht so ein super Jahr.
Also ich wollte gerade sagen, man hätte sich 2016 schenken können. Jetzt kommen natürlich gleich die Leute, Max, du Heuchler, du hast dich so über Final Fantasy 15 gefreut und du findest es auch super. Hätte mich aber auch nicht beschwert, wenn sie es jetzt nochmal 3 Monate verschoben hätten. Alles in allem war 2016 wieder ein Jahr, das okay war. Aber in erster Linie uns gerade im AAA-Bereich bis auf ein, zwei Ausnahmen wieder vorgehalten hat. Hey, wisst ihr, was cool ist? Das gleiche wie sonst auch immer. Yeah.
Und damit können wir auch direkt zum ersten Spiel einsteigen. Yakuza Zero kommt raus, an Ende Januar wahrscheinlich, in Europa.
Ja, und wenn sie so weitermachen, werden sie bald Final Fantasy überholt haben, was Einträge in der Hauptstory angeht. Und besonders bei Yakuza hängen diese Storys ja tatsächlich miteinander zusammen.
Aber mehr können wir darüber auch nicht sagen. Oder du kannst vielleicht mehr darüber sagen, ich ja nicht so, weil ich schaue mir immer nur an, wie andere Leute das spielen und denke, oh, ich möchte auch.
Es ist schon ein halbes Wunder, dass diese Spiele überhaupt regelmäßig nach Europa kommen, weil Yakuza 3 es damals den großen Terz gab um die Übersetzung, dass die englische Übersetzung überhaupt nicht funktioniert hat. Die wurde wirklich auseinandergenommen. Gleichzeitig haben die Leute das Spiel aber natürlich trotzdem sehr gerne gespielt, weswegen ich nicht hundertprozentig verstehe, warum sie nicht einfach eiskalt sagen, wir übersetzen es weiter. Seit Yakuza 4 werden die Spiele, wenn sie denn hierzulande rauskommen, also in Europa oder auch in den USA, nicht mehr übersetzt, nur mit Untertiteln. Beziehungsweise dann in den Sprechboxen, also nicht alle Charaktere in 4 sprechen mit dir, so Side-Charaktere, da ploppt dann nur ein Text auf. Der ist dann in Englisch gehalten, auch in Deutschland, also es gibt keine deutsche Übersetzung der Texte. Und das macht es natürlich nochmal mehr zu einem Nischenspiel hier in Europa.
Das ist angemessen angesichts der Leute, die das spielen, das sind halt so Japano-Weeaboo-Nerds wie wir.
Genau.
Und deswegen ist es, glaube ich, ganz okay. Also ich meine, kleines Geheimnis hier, als ich bei dem Anspiel-Event war, habe ich die Spracheinstellung auch auf Japanisch gestellt.
Von Final Fantasy 15.
Das hast du auch gemacht bei Final Fantasy 15, genau. Also insofern, ja, uns würde das halt überhaupt gar nichts ausmachen. Ich glaube, wir würden es, selbst wenn wir die Wahl hätten, würden wir es auf Japanisch, original japanischer Sprachausgabe mit jeweiligen Untertiteln
Habe ich ja gemacht. Ich könnte auch einen 30-minütigen Monolog darüber halten, warum das in meinen Augen die beste Erfahrung ist. Nicht, dass die anderen schlecht sind.
Ja, aber das machen wir jetzt nicht.
Ne? Machen wir jetzt nicht, sondern es geht wirklich, also Yakuza Zero, die Besonderheit da war, dass sie das Level-Up-System geändert haben, ein bisschen, aber im Grunde fast mehr kosmetisch. Und zwar levelst du durch Geld auf. Du hast keine Erfahrungspunkte, sondern Geld. Was da den Hintergrund hat in Yakuza Zero, dass es wirklich das absolute Prequel ist und die beiden Protagonisten, die du spielst, sich erstmal einen Namen machen müssen in der Welt. Und das machst du als Gangster natürlich, indem du Geld anhäufst für dein Haus, für deinen Clan. Und deswegen ist das Geld dann da das A und O. Und du kannst das Geld aber auch verlieren, weswegen...
Warte, lass mich raten. Wenn du in der Mission stirbst, spawnst du einfach neu und musst dann bis zu dem Punkt zurück, wo du gestorben bist? Und dann kriegst du dein Geld wieder?
Nee, das weiß ich jetzt nicht. Also ich denke, wenn du stirbst, dann wirst du ja sowieso einfach zum letzten Punkt. Aber nee,
das ja, ist weil Aktion. Weil das ist halt, also das Ökonomiesystem ist halt genau das von Dark Souls, ne?
Ich denke, dass sie sich da inspiriert haben lassen, wenn es auch natürlich mehr casual laufen wird. Und seien wir ehrlich, Yakuza, also wer sich noch nie mit der Serie auseinandergesetzt hat, da geht es in erster Linie darum, wie bei Grand Theft Auto und Co., wie viel du in dieser Welt machen kannst. Da verbringst du, also 3/4, vielleicht sogar 4/5 der Zeit verbringst du mit Cutscenes gucken. die Spiele haben sehr lange Cutscenes. Nee, also 4/5 des Spiels verbringst du damit, irgendwelche Sidequests zu machen, wo du Minispiele machst, die gar nichts mit der Hauptstory oder dem Kampfsystem zu tun haben, was ja auch einigermaßen rudimentär gehalten ist, wie sich das für AAA-Spiele halt auch gehört, damit jeder zugreifen kann, wenn er möchte. Und der Rest ist dann das Spiel. Also Yakuza funktioniert auch sehr nach einer Open-World-Formel, die aber keine Open World braucht, aber eben dieses, nimm dir Zeit, mach dein eigenes Ding, keiner stresst dich. Ja, wir haben in der Story-Szene gerade gesagt, dass in 2 Stunden die Welt untergeht, aber solange du Spaß haben willst, hält die Zeit an, mein Freund. Also es ist Videospiel durch und durch, da kann man nichts sagen. Was ist das nächste auf unserer Liste, Johannes?
Das nächste ist Horizon Zero Dawn, würde ich vorschlagen.
Fuck yeah.
Da können wir aber auch ganz kurz einfach sagen, es ist ein interessanter Titel, der kommt für die PS4, glaube ich, raus. Mhm. Und für PS4 Pro, bla, yada, yada, yada. Ich glaube, wir beide können sagen, wir finden das narrativ und grafisch ganz interessant, aber spielmechaniktechnisch... Ich weiß, wir hatten im Vorgespräch gesagt, hatten wir ja festgestellt, da erwartest du nicht mehr viel generell bei AAA-Titeln. Aber es erinnerte mich das von dem, was ich gesehen habe, doch sehr an eine Mischung eben aus Assassin's Creed und Far Cry 3-4. Insofern mal gucken, was dabei rumkommt. Ist auf jeden Fall ein neuer Titel. Also ist ein neuer Name.
Neue IP, genau.
Und deswegen ist es ganz interessant, das, denke ich, ja, einfach im Blick zu behalten.
Ich würde also, ganz klar ist natürlich jetzt schon für uns das beste Spiel, weil es einen weiblichen Hauptcharakter hat und wir dreckige SJWs sind. Und nur mal so, ihr seid alle keine richtigen Männer, wenn ihr das Spiel gut findet. Weil spielt da eine Frau, das ist ziemlich gay. Habt ihr euch mal überlegt, wie gay ihr seid?
Aber dann hat es wieder Robo-Dinosaurier. Also es hält sich ein bisschen die Waage.
Ja, aber du spielst eine Frau, Johannes. Du spielst eine Frau. Nee, bleiben wir bei der Sache. Wobei, ich habe mir vorgenommen, wenn sich das anbietet, jetzt in unseren Episoden, machen wir das auch. Denn wer nicht hören will, der muss fühlen. Und zu Horizon Zero Dawn, du hast das meiste tatsächlich schon gesagt, was ich auch denke. Könnte man jetzt auch wieder eine halbstündige Grundsatzdebatte darüber führen, was erwarten wir eigentlich bei AAA-Spielen? Und Stand jetzt auch nach dem Technischen, wie viel mehr kannst du bieten als zum Beispiel Far Cry, ohne zu sagen, ich mache irgendwas, was eben outlandish ist. Also was, wir sind ja in dieser Horizon Zero Dawn, sie ist ja diese klassische Jägerin, ja, sie hat einige Gadgets und Tools, die sie da benutzen kann, die interessant aussehen, die nicht so standardmäßig aussehen. Aber du hast nicht sowas wie jetzt Beispiel eben, weil ich es gerade spiele, Final Fantasy 15 mit Noctis, der diese Teleportation hat. Also sprich, dass du irgendeinen Kniff machst, der sich das Spiel selbst bei konventionellem, bei einem konventionellen System irgendwie anders anfühlen lässt. Auch ein gutes Beispiel ist Vanquish, das ich nachher übrigens nochmal aufnehmen werde, wenn wir über ein gewisses anderes Spiel reden, das dieses nächstes Jahr dann rauskommt. Also dass du irgendwelche kleinen Kniffe machst, die das die das Kampfsystem oder das Klettern oder sonst was, die das schneller machen, die das größer, also schneller, größer, weil irgendeine Kleinigkeit, dass es sich ein Tick anders anfühlt als die anderen AAA-Titel. Das, finde ich, reicht meistens schon bei einem AAA-Titel, weil der ja in der ersten Linie dann mit der cineastisch aufgesetzten Story und ähnlichen Sachen um sich wirft. Aber ja, ansonsten Horizon Zero Dawn, es sieht aus, als sollte es die Fortsetzung von Enslaved sein, visuell. Und deswegen kann ich gar nicht anders, als das Spiel spannend zu finden.
Spannend wird auch sein, was Nintendo mit dem neuen Zelda-Eintrag macht. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Da haben wir im Grunde genommen ja schon einiges so ein bisschen gesehen, was Gameplay angeht. Es wird also mehr Survival-Elemente, ein bisschen Crafting-Elemente haben. Sehr open-worldig. Und die Story wird irgendwie so ein bisschen postapokalyptisch angehaucht sein. Also das ist ganz interessant. Vor allen Dingen meine wichtigste Frage, ich glaube, den Witz haben wir aber schon mal gerissen, meine wichtigste Frage ist, wo passt sie in diese unheimlich sinnvolle Zelda-Timeline rein? Man weiß es nicht. Es bleibt ein Rätsel,
und
bis
es bleibt
das
spannend.
Spiel dann wahrscheinlich im März zusammen mit der Nintendo Switch erscheint.
Ich bin auch mal sehr gespannt, weil von den Elementen mit Link kann sich regelmäßig was kochen und alles Mögliche. Hat es für mich, auch hier könnte ich wieder den ein oder anderen Wink und Sonstiges an Final Fantasy XV geben, die ja jetzt auch mit diesen Elementen gespielt haben. Also gerade dieses Kochen empfinde ich als sehr lebendiges Crafting und sehr lebendiges, ja, in dem Fall auch Status-Boosten. Also, dass das Essen dir dann irgendwas bringt. Allerdings muss ich ja sagen, nachdem ich die Demo spielen konnte auf der PS Vita von Dragon Quest Builders, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das Zelda, Legend of Zelda Breath of the Wild, auch auf eine, das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen verrückt, das ist mir schon klar, aber dass es versucht, die Zelda-Formel in einer gewissen Weise Minecraftig darzustellen. Also, weil es für mich einfach sehr danach aussieht, von dem Gameplay und den Trailern, erkunde, crafte, mache, Story im Grunde ziemlich zweitrangig, und wenn wir ehrlich sind, ist das ja ziemlich oft so, seit der 3D-Ära zumindest. Also es hat viel mehr Spaß gemacht, Hyrule zu entdecken. Es hat, warum es in meinen Augen ja auch Majora's Mask immer noch das Grandioseste ist, weil es in erster Linie den Hauptquest, ja okay, geh in die Hauptdungeons und du bekommst ein bisschen Hauptquest, aber viel interessanter sind die ganzen Sidequests. Also mach die Sidequests und deine Belohnung neben ein paar Items ist, dass du diese Welt kennenlernst. Du gehst in wirklich jede Ecke dieser Welt aufgrund von Sidequests. Ich habe bis heute kein Spiel gespielt, das so gut Sidequests benutzt wie Majora's Mask. Da warte ich bis heute drauf, dass das so abwechslungsreich und so gut gemacht wird. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob Breath of the Wild jetzt ja tatsächlich diese Mach-mal-Attitüde, die ja in vielen Open-World-Spielen gewollt ist, aber die viele Open-World-Spiele nicht so hundertprozentig rüberbringen. Also ich kenne genug Spiele, Open-World-Spiele, auch GTA 4, das ich sehr liebe. Da gibt es Teile der Karte, die guckt man sich nicht an, weil es da nichts zu tun gibt oder du von keinem Charakter dahin gelotst wirst. Und da bin ich mal gespannt, wie gut Legend of Zelda Breath of the Wild das hinbekommt.
GTA 4 ist ein gutes Stichwort, denn von den Machern von GTA 4 wurde ja mit ein bisschen Aufwand und Medienhype natürlich auch der Nachfolger zu Red Dead Redemption, nämlich Red Dead Redemption 2 angekündigt. Der soll auch im Herbst 2017 erscheinen. Ich glaube, wir beide können davon ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird, sondern sich das Spiel auf 2018 verschiebt.
Also es würde mich zumindest nicht wundern, weil ich nicht weiß, wann sich Rockstar das letzte Mal an ein Release-Datum gehalten hat. Muss man einfach so festhalten.
Aber viel mehr können wir eigentlich auch nicht über das Spiel sagen. Im Trailer oder beziehungsweise die Grafiken, die vorher veröffentlicht wurden, deuten auf irgendwas hin Richtung Magnificent Seven, also die glorreichen Sieben, der klassische Western.
Der Western.
Und es wird halt nicht Texas sein, sondern eher so die Grasslands Richtung Wyoming und so weiter. Es verschiebt sich also ein bisschen nach Westen. Der Schauplatz. Aber mehr wissen wir auch nicht, und deswegen würde ich vorschlagen, machen wir weiter. Entschuldigung, hast du noch was bei Open World?
Nicht streng genommen, und das ist dann sowieso ein Spiel, das ich hinten dran stellen will, weil wir ja uns, wie sich das gehört, am Ende über ein Spiel ein bisschen Stellung beziehen wollen. So. Also da gucken wir auf jeden Fall rein. Und ich würde das auch nie als Open World verkaufen. Deswegen mehr später. Nee, Open World, also bei mir tatsächlich die Titel, die großen Titel, wo ich mal gespannt bin. Legend of Zelda, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption. Und der Rest sind alles Spiele, die ich nicht als Open World ansehen würde. Auch wenn der ein oder andere Titel, also heute ja viele Titel mit großen offenen Karten arbeiten oder arbeiten möchten.
Ja, also das merkt man auch an vor allen Dingen zwei Titeln im Rollenspielbereich, die für 2017 angekündigt sind, nämlich einmal Kingdom Come Deliverance und Elex. Kurz dazu, Kingdom Come Deliverance ist, oder es wird ein Hardcore-Rollenspiel werden, das in einem historisch korrekten Mittelalter spielt. Und es war so ein Kickstarter-Spiel, das seit, ich glaube, 3-4 Jahren in Entwicklung ist. Ist also fraglich, ob es überhaupt nächstes Jahr rauskommt. Und das Ding bei Kingdom Come Deliverance ist halt, dass du in einem realen Konflikt eine Rolle spielst und alles sehr auf Realismus getrimmt ist, inklusive des Kampfsystems. Das Hauptargument vieler Gothic-Spiele war ja auch immer die frei zugängliche Welt. Und die Macher von Gothic, nämlich Piranha Bytes, arbeiten momentan auch an Elex, also einem Nachfolger im Geiste der Gothic-Spiele, zu denen sie allein nicht mehr die Lizenz haben. Und Elex soll in einer futuristischen Zukunft spielen, indem man entweder einer futuristischen Partei beitreten kann, einer eher mittelalterlichen Fantasy-Partei und einer irgendwie magisch angehauchten, glaube ich. Also das wird ganz interessant, was die Leute daraus machen. Das Gameplay, was wir bisher sehen konnten, ich glaube von der Gamescom aus diesem Jahr, war ein bisschen actionhaltiger als das, was man normalerweise von denen kennt. Also auch mit Ausweichrollen und auch mit Schießen und so weiter, wenn man eben der Science-Fiction-Gruppe folgt. Also das bleibt auch ganz spannend. Und beide Spiele, wie gesagt, sind eben so, gehen so ein bisschen in Richtung Open World.
Bleiben wir beim Thema spannend. Da wäre Ubisoft nächstes Jahr am Start mit einem gewissen Spiel, wenn das jetzt in unsere Struktur passt. Da musste ich nämlich bei Kingdom Come Deliverance natürlich dran denken. For Honor steht an. Der, wenn man es genau nimmt, nach außen hin verkaufte Ego-Shooter, der halt kein Ego-Shooter ist, sondern ein Spiel, wo es dann halt eher um Nahkampf geht, anstatt dem Fernkampf mit Waffen. Es ist ein Spiel, wo ich jetzt mal vorsichtig behaupte, dass auch Johannes, genau wie ich, Probleme hatte, das richtig einschätzen zu können, weil es in erster Linie auf Multiplayer angelegt ist. Und weil für mich die große Frage damit auch automatisch ist, macht es langfristig den Leuten Spaß, die es spielen? Damit steht und fällt dieses Spiel. Man hat schon Ausschnitte gesehen, dass da auch ein bisschen Singleplayer-Modus sein soll. Und ich wage hier ganz progressiv und mutig zu sagen, den kann man sich schenken. Den kann man sich richtig hart schenken. Der sieht käsig aus, der sieht schmierig aus, der macht genau das, wo ich mir dachte, genau dann macht das Spiel keinen Spaß. Sobald du da gegen Bots spielst, geht der komplette Reiz dieses und jetzt ist es ein richtiger Kampf flöten, weil du nicht gegen irgendwelche Hanswürste kämpfen willst. Da greifst du dann lieber zu Nioh, zu dem wir gleich auch noch ein bisschen was sagen werden, nochmal. Aber For Honor wird für mich in dem Sinne spannend, ob dieses Spielprinzip des Kämpfens sich im breiten Markt durchsetzen kann. Es gab nämlich letztes Jahr schon irgendeinen kleinen Titel, der ein ähnliches System hatte. Mir fällt leider der Name nicht ein. Ich habe es auch nicht mehr gefunden. Und das mochten einige Reviewer durchaus, nur, große Überraschung, durchgesetzt hat sich's nicht. Viele Spieler wurden nicht gefunden.
Ich weiß leider auch nicht, von welchem Spiel du redest. Insofern werden wir einfach schauen müssen, was For Honor dann bringt. Es ist ein interessanter Titel, aber ich glaube, ja, auch für uns beide nicht unbedingt so der Top-Titel für nächstes Jahr. Bevor wir zu Nioh kommen, noch schnell drei kurze Titel, die auch noch interessant sind in dem Bereich. Und zwar, oder zwei kurze Titel. Torment, Tides of Numenera ist auch einer der großen Kickstarter-Titel, die vor 2-3 Jahren Furore gemacht haben. Es soll ein Nachfolger im Geiste auch hier von Planescape Torment werden, dem großen Roman-Rollenspiel von Black Isle damals aus dem Jahr 1900, späte 90er. Insofern, das ist ganz interessant. Es ist so ein bisschen, freaky und von der Geschichte so ein bisschen, glaube ich, recht nischig. Da müssen wir mal schauen. Und nicht zuletzt auch Prey so ein bisschen. Das ist ja der neue Titel von Bethesda, der eher so Ego-Shooter-mäßig wird und in dem man schauen kann, was das überhaupt bringen soll. Ist so ein bisschen Survival-Horror, glaube ich. Und sie orientieren sich an System Shock 2. Aber da müssen wir, da wissen wir noch zu wenig, um wirklich was zu sagen.
Also, heißt das, wir reden jetzt über das große, große Spiel?
Jetzt reden wir über Nioh.
Spiel des Jahres.
Das jetzt schon Spiel des Jahres wird, weil Japan und Katanas. Ja, genau, mehr brauchen wir eigentlich nicht sagen, oder? Ach ja, und Dark Souls. Dark Souls, Katanas und Japan. Und das war's. Das ist damit schon abonniert.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist auch eine gute Zusammenfassung. Nioh finde ich ziemlich, haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, wer unseren Podcast regelmäßig hört, wer jetzt zufällig das erste Mal einschaltet. Ganz kurz, Johannes hat es mit den Keywords für euch, für unsere lieben SEO-Hörer perfekt auf den Punkt gebracht. So findet ihr das Spiel auch. Ihr könnt noch Blonder Samurai eingeben. Der Blonde Samurai ist allerdings ziemlich wichtig in meinen Augen für den westlichen Markt. Das hatte ich auch in einem vergangenen Podcast schon mal angesprochen. Ich hoffe, dass der europäisch-westlich aussehende Protagonist dazu führt, dass sich mehr Spieler, die gerne mal Leute wie Johannes und mich sofort Weeaboos nennen, dass die sich dann auf dieses Spiel einlassen. Weil ich gerade in diesem Jahr wieder, ich muss den Titel des Spiels jetzt nicht schon wieder sagen, durch ein gewisses Spiel wieder feststellen durfte, wie sehr sich die Geschmäcker vom japanischen Spiel entfernt haben, beziehungsweise wie viele junge Menschen gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr mit japanischen Spielen groß geworden sind. Weil Japan wirklich in der PS3-Ära und der Xbox-Ära den Anschluss zu westlichen Spielern zumindest verloren hat. Woran das jetzt liegt, kann man drüber streiten, auch wieder völlig anderer Podcast. Aber deswegen bin ich sehr gespannt, weil dieses Spiel unglaublich interessant aussieht und unglaublich einfallsreich, wenn man es damit vergleicht, was die meisten westlichen Spiele auf uns loslassen. Was auch daran liegt, dass Realismus ja ganz wichtig ist. Also hier, ja, wir freuen uns alle, wir finden es bekloppt ohne Ende, dass es Last of Us Part 2 geben wird. Nicht einfach 2, sondern Part 2, because it's like a movie. It's an experience, Johannes. I have created
it's this, an experience.
This immersive world that we should travel to. Ja, warum jetzt David Cage plötzlich das zweite Last of Us macht, wir werden es nie erfahren. Aber der Vergleich
ein einfach, Meisterstreich der PR.
Der Westen ist gerade sehr darauf aus, sehr realistisch zu wirken in Videospielen. Großteils. Und das ist nicht falsch, das wird nur irgendwann eintönig und Leuten wie Johannes und mir gibt Japan immer mal wieder diese kleine Spritze Regenbogenzucker direkt ins Blut. Und das ist schön und auf sowas freuen wir uns auch. Ähnliches erhoffe ich mir auch von Nier Automata, weil das von einem der beklopptesten und merkwürdigsten Game Director geleitet wird, den es gibt. Wir haben mal sein berühmtes Sockenpuppen-Interview geteilt. Dieser Mann, der auch auf der Bühne immer nur in Maske auftritt und komplett, also man sieht keinen Fetzen Haut, keine Hände, er hat Handschuhe immer an, immer lang, egal wie warm es ist. Der Mann hat ein Rad ab. Aber genau deswegen finden wir ihn sehr interessant. Und Nier Automata, Platinum Games, kümmert sich ums Gameplay. Die sind inzwischen ja auch Hit and Miss geworden. Das ist ein bisschen wie Telltale. So am Anfang jeder, alles, was die anfassen, wird zu Gold. Und inzwischen, ich weiß nicht. Also auch da sind wir mal gespannt, ob Japan ein bisschen aufholen kann. Über die große Wildcard, Persona 5, das jetzt zum 50.000. Mal verschoben wurde und am Ende in einer Schublade wie Final Fantasy 15 landen wird. Eben verschoben. Kann das was werden? Ich bin da auch mal gespannt, weil das gezeigte Gameplay immer sehr ruckelig aussieht und ich Angst habe, dass Persona 5 Style over Substance werden könnte, beziehungsweise man dieses Spiel für den Game Boy Color hätte rausbringen können, weil er technisch so unterentwickelt ist.
Eine technische Neuentwicklung. Ich brenne hier die Überleitung ab. Es ist Wahnsinn.
Du machst es heute richtig gut. Also jetzt haben wir es natürlich kaputt gemacht, damit dass wir es sagen. Aber ich finde, dass das richtig gut klappt heute.
Eine technische Neuerung will ja auch Nintendo dann bringen mit der Switch. Mitte Januar gibt es ein Vorstellungsevent, wo auch Leute anspielen dürfen. Also nicht nur ein komischer US-Talkshow-Master.
Oh Mann, ja.
In einer sehr fremdschämlastigen PR-Präsentation, sondern eben auch seriöse Journalisten. aus dem Games-Bereich.
Game Journalism.
Da gibt es dann in London ein Anspielevent, da werden wir also noch ein paar neue Informationen haben über die Nintendo Switch, unter anderem wahrscheinlich auch, wie viel sie kosten wird und welche Spiele starten werden. Also wie gesagt, ich glaube, Zelda Breath of the Wild ist gesetzt, vor allen Dingen, weil es ja auch für die Wii U erscheint. Wahrscheinlich ein neues Mario, der Rest müssen wir mal schauen. Und dann haben wir ja noch für 2017 Death Stranding von Hideo Kojima in Kooperation mit Guillermo del Toro und Mads Mikkelsen. Und wahrscheinlich ist da auch noch Norman Reedus irgendwie drin. Ach ja, schon, der war ja schon drin, das wussten wir ja schon. Und es wird wahrscheinlich das beste Spiel 2018 oder 2019.
Genau, also da glauben wir beide noch nicht dran, dass das tatsächlich im nächsten Jahr kommt. Wenn Sony einen Funken Intelligenz hat, dann haben sie gesehen, dass es sich nicht lohnt, Kojima zu hetzen. Nicht, weil Metal Gear Solid 5 kein gutes Spiel wäre, es ist ein sehr gutes Spiel, sondern der Image-Schaden in der Industrie und unter vielen Fans, den sich Konami durch den Streit mit Kojima eingehandelt hat, das wollen die nicht. Und wenn es länger dauert, dauert es länger. Das ist, ich denke, das ist in einer Linie wie The Last Guardian. Das ist ein ganz klares Prestigeprojekt. Death Stranding soll am Ende seine schwarze Null machen und dafür sorgen, dass die Leute sagen, wegen solcher Spiele bin ich PlayStation-Spieler. Das ist die komplette Marketinggeschichte hinter diesem Spiel. Ganz ehrlich, wenn dieses Spiel uns auch nur ansatzweise so wowen soll, gerade auch visuell, wie es das bisher mit den rätselhaften Trailern gemacht hat, dann sollten die sich auch alle Zeit der Welt nehmen. Ich wäre sogar fast so dreist. Wenn ich da wäre, wäre ich fast so dreist zu sagen, und hier ist der erste exklusive PS4 Pro-Titel. Das wäre, da ist die Frage, also weil das Spiel, es ist ein Kojima-Spiel. Kojima-Spiele werden so gefeiert, dass die Leute ihre Kritik am Ende schon wieder vergessen. Also ich hoffe nicht, dass es passiert, weil ich das Spiel auch gerne spielen würde. Aber ich bin mal sehr gespannt. Johannes, haben wir es dann tatsächlich durch die Liste durchgeschafft?
Ja, wir haben noch so ein paar restliche Spiele. Ich glaube, was ich einfach noch gerne erwähnen würde, ist Aquanox Deep Descent, weil ich da auch persönlich involviert bin. Ich habe da Geld für gespendet, also über die Kickstarter-Kampagne. Und deswegen bin ich ganz gespannt, es soll 2017 rauskommen. Ich gehe nicht davon aus, dass das passiert. Aber wenn, dann freue ich mich über ein open-worldiges Unterwasser-Erkundungsspiel, in dem ich quasi eine Art Söldner spiele in einer futuristischen, aber auch postapokalyptischen irgendwie Unterwasserwelt. Damit wären wir weitestgehend durch. Wir haben, wie gesagt, ein paar Titel natürlich jetzt rechts und links liegen gelassen. Das ist aber nicht schlimm, weil googeln könnt ihr den Scheiß selber. Stattdessen, Max, worauf freust du dich am meisten 2017? Und jetzt sag nicht die Präsidentschaft von Donald Trump.
Nee, das nicht. Es ist tatsächlich Mass Effect Andromeda. Was ich selber nicht erwartet hätte von mir, weil ich die Ankündigung, dass es ein neues Mass Effect geben wird, nach Mass Effect 3a viel zu früh fand. Sie zumindest von außen hin, das ist jetzt halt die Frage, bisher aber die richtigen Schritte treffen. Und zwar würde ich da unsere Hörer bitten, ganz uneigennützig unsere Guiden-Folge zu hören. Denn ich hoffe, dass Mass Effect Andromeda sich, soweit es geht, von der Shepard-Story lossagt und vom Shepard-Kanon. Und schlichtweg sein eigenes Ding macht. Es sieht stark danach aus.
Da kann ich dich beruhigen, denn das, was wir bisher wissen, ist es ja so, dass die Idee dahinter ist, dass es Regenerationsschiffe gibt, also große Kolonieschiffe mit Leuten, die sich in Kryoschlaf oder sowas befinden. Und das Ganze auch in einer komplett anderen Galaxie spielt, der Andromeda-Galaxie wahrscheinlich. Die Ereignisse zeitlich abgekoppelt sind, auch von Mass Effect. Also ich denke, deine Hoffnung wird erfüllt, dass es da eine ganz eigene Story geben wird, und ganz ehrlich, das macht auch nur Sinn, weil Mass Effect 3 ist ja durch, mehr oder weniger.
Ja, also warum Mass Effect mich, wie gesagt, überzeugt hat, ist, dass, und jetzt komme ich wieder zu Vanquish, wer sich noch erinnert, vor ein paar Minuten, als ich drüber gesprochen hatte, das Kampfsystem sieht sehr involviert aus, sehr aktiv, hat mir sehr gut gefallen. vom Bildmaterial, was man jetzt vor, ich glaube, gut 2 Wochen in einem Video, in einem offiziellen Video auch sehen konnte. Jetzt ist natürlich die Frage, wird es wieder verschiedene Klassen geben und sieht das dann wieder unterschiedlich aus? Aber ich habe da ein, zwei Vanguard-Moves gesehen und in meinen Augen ist Vanguard sowieso the way to go. Also das ist meine absolute Lieblingsklasse aus Mass Effect 2 und 3, weil das einfach am involviertesten war. Du stirbst auch am häufigsten. mit Abstand, besonders gegen hier in Teil 3, gegen die Sirens.
Ah, diese Scheißdinger, aber da stirbt jeder. Ach, das Problem.
Ach Gott. Aber gut, bevor wir wieder hier in unser Trauma reinfallen. Mass Effect Andromeda sieht einfach gut aus, sieht spannend aus. BioWare schafft es immer, Geschichten zu erzählen, die Spaß machen. Ihr großes Problem ist das Gameplay in meinen Augen. Das immer, es ist da, es funktioniert einigermaßen. Zum Beispiel also der letzte Titel, den ich von ihnen gespielt habe, Dragon Age Inquisition. Man spielt es, weil man sehen will, wie es mit deinen Kameraden weitergeht, teils wie die Story weitergeht, auch wenn die Schwächen hat. Aber du spielst es nicht, weil du denkst, geil, und jetzt wieder Kämpfe. Also das ist in meinen Augen immer das große Problem von BioWare-Spielen. Und das Video hat mich jetzt positiv gestimmt, weil das so aussieht, als wärst du zumindest, du wärst involvierter. Jetzt heißt das natürlich nicht, dass es gut ist, aber die Hoffnung ist da. Und dieses Video hat mir wirklich so viel Mut gemacht, dass ich sage, ich habe schon Bock auf das Mass Effect-Universum, solange es frei von der letzten Storyline ist. Denn das Universum ist eins, das darum bettelt, weiter erkundet zu werden. Ich glaube, da sind sich auch alle Menschen einig, die Mass Effect gespielt haben. Und deswegen ist Mass Effect Andromeda das Spiel, auf das ich mich 2017 Stand jetzt von meinem Wissensstand am meisten freue.
Das ist auch bei mir so. Ich finde es ganz interessant, was bei Mass Effect Andromeda rauskommen könnte. Insofern kann ich da nicht mehr was ergänzen. Bei mir kommt noch Mountain Blade 2 Bannerlord dazu. Ich habe sehr gerne Mountain Blade gespielt. Finde ich, ist ein interessantes Spielprinzip gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Mountain Blade 2 Bannerlord wird im Grunde genommen das Ganze nochmal nur mit viel besserer Grafik und einem etwas überholten Kampfsystem und einfach mehr von allem, und das finde ich interessant. Außerdem verfolge ich halt ganz einfach die Entwicklung schon sehr gespannt und hoffe, dass das Spiel 2017 rauskommt. Ich glaube nicht, nicht so wirklich bisher, aber ich hoffe es. Man hat ja schon ein bisschen was gesehen und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Freue mich aber auch, um das kurz abzuschließen, auf die Sachen, die 2017 angekündigt werden. Ich glaube, das könnte wieder so ein Jahr werden, wo viele neue Ankündigungen oder verhältnismäßig viele neue Ankündigungen auf uns zukommen, und ich bin gespannt, was uns da präsentiert wird.
Also um den Punkt noch ganz kurz aufzugreifen, und dann würde ich sagen, weil jetzt Podcast ist sowieso schon so lang, ne? Eine Minute mehr macht es dann auch nicht aus.
Nee.
Ich bin gespannt, ob sie im nächsten Jahr anfangen, Sachen für VR zu präsentieren, die sich tatsächlich wie ein Spiel anfühlen und nicht wie Tech-Demos. Das war ja jetzt sehr unterwältigend, das sage ich nicht, weil ich es runter machen will, sondern weil ich viele Leute kenne, die sich auf VR wirklich freuen, denen aber kein Grund bisher gegeben wurde, da Jubelsprünge zu machen. Der O-Ton war immer, wenn Journalisten auf den verschiedenen Präsentationen der Hersteller waren, oh ja, was ich hier spiele, das ist ja nur eine Demo, aber wenn sie das jetzt in ein richtiges Spiel machen, ja, und dieser letzte Halbsatz ist noch nicht passiert. Was wir bekommen oder was die Spiele bekommen, sind die Demos. Ich denke mal, dass E-Valkyrie das erste sein könnte, das sich tatsächlich wie ein Spiel anfühlt. Aber auch da kann ich nur Finger kreuzen, auf Holz klopfen und allen VR-Freunden Glück wünschen. Man wird sehen, wie Resident Evil 7, das ja auch auf VR-Support setzen möchte, wie das abschneiden wird, beziehungsweise wie gruselig es dadurch wird. Horror gilt ja neben Pornografie als einer der großen Gewinner, was VR-Technologie angeht. Also, oder prognostizierter Gewinner. Und das ist, auch wenn ich damit nichts anfangen kann und es ehrlich gesagt nicht brauche und nicht möchte, so altmodisch ich damit auch klinge, es spricht mich einfach nicht an. Ich finde, dass das sollte man akzeptieren, so wie das ich akzeptiere, dass es Leute gibt, die sich auf VR ordentlich freuen und es hoffentlich ein paar spannendere Neuerungen mit sich bringen kann. Ich meine, profitieren können wir dann am Ende vielleicht alle davon.
Das werden wir sehen müssen. Ich bin zunehmend skeptischer geworden in Richtung VR. Mhm. Ich glaube, es gibt eine Nische dafür, aber ich glaube, es wird nicht Videospiele revolutionieren. Dafür ist das meiner Meinung nach alles zu eingeschränkt. Das haben wir aber schon öfter mal besprochen. Und deswegen, ja, 2017, ich glaube, das haben wir auch letztes Jahr gesagt, aber da wussten wir ja noch nicht, wie 2016 wird.
Oh shit.
Könnte ein sehr spannendes Jahr werden, eben auch, weil sich, glaube ich, dann entscheidet, wie VR sich durchsetzt im Spielebereich. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich euch dann, ich denke, es ist klar, es wird die nächsten beiden Wochen wahrscheinlich keinen Podcast geben. Das heißt, die nächste Ausgabe wird irgendwann in der ersten Januarwoche wieder auf euch zukommen. Und bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten, frohe Festtage. Entspannt euch gut.
Guten Rutsch ins neue Jahr.
Guten Rutsch ins neue Jahr, genau. Und wir freuen uns auf euch und auch 2017 und sagen bis dahin auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Und natürlich versuchen wir zwischendrin den ein oder anderen Artikel zu machen oder Facebook. Aber ihr wisst, wie das bei uns ist. Man nimmt sich viel vor fürs neue Jahr, aber noch ist es nicht das neue Jahr. Ich klopfe nochmal ganz hörbar und laut auf Holz. Viel Spaß mit dieser Folge, viel Spaß. Hört doch einfach noch ein paar alte Folgen von uns. Vielleicht bekommen Johannes und ich es hin, abwechselnd alle zwei Tage mal so durchzuforsten, die alten Episoden und so ein paar Vorschläge bei Facebook und bei Twitter rauszuhauen. Wenn ihr mal eine Zugfahrt, die Zeit einer Zugfahrt rumbringen wollt oder, dafür sind unsere Episoden, würde ich jetzt mal behaupten, gar nicht so schlecht. Und ansonsten macht es wie wir und hört Jim Sterling.
100%.
Yep.
Sehr, sehr gut.
Schön. Perfekt. Podcast vorbei.